Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Der seit 1951 von der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung vergebene Büchnerpreis gehört zu den höchsten literarischen Auszeichnungen. Auf die Schriftstellerin, Schauspielerin und Theaterregisseurin Emine Sefki Östermar folgt in diesem Jahr als Preisträger der zwischen Wilhelmshorst und Stockholm pendelnde Lyriker und Romancier Lutz Seiler. In ihrer Begründung hob die Jury hervor, dass Lutz Seiler über klangvolle Gedichte zum Erzählen gefunden habe, aber auch in seiner Prosa stets ein so klarer wie rätselhafter, dunkel leuchtender Lyriker geblieben sei. Am Abend konnte ich Lutz Seiler zu seiner jüngsten Auszeichnung gratulieren. Der Büchnerpreis toppt jetzt eine lange Liste von Ehrungen, die er über die Jahre entgegengenommen hat. Guten Abend, Herr Seiler.
Ja, guten Abend, ich grüße Sie.
Ich freue mich für Sie. Zu dieser Auszeichnung, die Ihnen am 4. November überreicht wird, werden Sie sich bald daran machen, Ihre Rede auszuarbeiten, denn die wird ja wahrscheinlich um das kreisen, was für Ihre poetische Arbeit wichtig ist und vielleicht auch sowas Grundsätzliches berühren.
Ja, diese Dankrede ist natürlich in jedem Fall eine besondere Herausforderung und es fängt schon an zu tickern. Man denkt natürlich schon darüber nach, was man machen wird, aber ich weiß es noch nicht, das ist alles noch viel zu frisch.
Sie sind Lyriker und Erzähler. Ihr erster Roman erschien 2014, 6 Jahre später folgte dann der zweite. Crusoe und Stern 111 sind beide als herausragende Romane des jeweiligen Jahres prämiert worden. Wenn man Prosa schreibt, denke ich mir, tritt man ja in eine ganz andere Zeit und Dauer ein. Das kann Jahre dauern, bis so ein Roman fertiggeschrieben und wirklich vollendet ist. Braucht es, Herr Seiler, für die Prosa auch eine ganz andere Disposition als für die Lyrik?
Ja, in der Tat. Ich glaube, dass es so ein Leben gibt hin zum Gedicht und ein Leben eben hin zur Prosa. Das hängt mit ganz unterschiedlichen Daseinszuständen zusammen, die wiederum mit ganz unterschiedlichen Wahrnehmungszuständen ausgestattet sind. Also ich habe es mal so gesagt, die Lyrik braucht, das Gedicht braucht so eine Art konzentrierte Form der Abwesenheit, die es erlaubt, an den üblichen Logiken und der üblichen Subjekt-Objekt-Relation, die wir im Kopf haben, vorbei auf ein starkes Bild zuzugreifen, die starken Bilder abzuschöpfen für den Text, währenddessen die Prosa halt eine Art konzentrierte Anwesenheit braucht. Man achtet ganz anders auf Details, man möchte sich nicht entgehen lassen, wie Menschen miteinander reden, man möchte sich das andauernd notieren, kann es aber nicht, muss um die Ecke gehen, das Notizbuch rausziehen und es dann aufschreiben. Also es sind wirklich über lange Zeiten andauernde Daseinszustände hin zu diesem Genre und man kann auch nicht am Abend schnell mal das Genre wechseln. Jedenfalls ich kann das nicht in meinem Fall. Das sind dann große Schiffe, die sich langsam drehen hin zur einen oder zur anderen Seite und eben ganz andere Voraussetzungen für ganz jeweils andere Texte.
Das Schreiben von Prosa verlangt wahrscheinlich auch, denke ich mir, mehr Disziplin und Ausdauer.
Naja, es ist eine andere Art Disziplin. Also im Grunde unterscheidet sich die Arbeit selbst, also die Werkstatt, nicht so sehr. Man möchte gern um 9 spätestens am Schreibtisch sitzen, dann hat man diese 3 Stunden konzentrierte Arbeitszeit. Das betrifft sowohl die Lyrik als auch die Prosa. Und am Nachmittag so etwas wie leichte Gartenarbeit, nenne ich das, also Mails und Organisation, Recherche, Lektüre und so weiter. Das unterscheidet sich nicht so sehr, aber die Prosa braucht tatsächlich eine, wie soll ich sagen, andauernde Disziplin. Also man kann nicht von Text zu Text gehen, man hat es mit einem längeren Text zu tun, 500 Seiten meinetwegen. Und da darf man die Baustelle bei Strafe des eigenen Untergangs niemals verlassen. Und das ist die Disziplin, die die Prosa erfordert. Man hört immer zu den Mischerlaufen im Hintergrund. Also auch am Wochenende, auch wenn man gerade nicht am Text sitzt, ist die Baustelle im Gang und man muss eben dranbleiben. Das ist tatsächlich ein großer Unterschied.
Der Protagonist Ihres jüngsten Romans Stern 111 ist ein junger Mann, dessen Eltern sich kurz nach dem Fall der Mauer aus Gera verabschieden. Sie gehen in den Westen, sie lassen ihren jungen, erwachsenen Sohn zurück, der sich dann nach Berlin aufmacht, in die Hausbesetzerszene gerät. Er ist gelernter Maurer und träumt davon, Gedichte zu schreiben. Für diese Figur war das Ohr das Leitorgan. Sprechen, gehen, hören, das gehört alles zusammen und das probiert er aus. Ich denke, in dieser Figur steckt doch auch einiges von Ihnen bzw. Ihren Anfängen als Autor, der in der DDR auch als Maurer und Zimmermann gearbeitet hat.
Ja, natürlich, also braucht es diese authentischen Ausgangspunkte für das eigene Schreiben. Jedenfalls in meinem Fall sind diese Ausgangspunkte sehr, sehr wichtig. Aber sobald man dann eben in den ersten Satz hineingeht, sobald man eben versucht, etwas zu formulieren, regieren die Gesetze der Literatur, dann hört man tatsächlich darauf, wie etwas klingt. Man möchte auf eine bestimmte Klangfolge hinaus, die wiederum eine bestimmte Syntax provoziert, einen bestimmten Rhythmus, den man unbedingt möchte. Und das wiederum ruft ein bestimmtes Vokabular auf. Das heißt, von Autofiktion zu reden wäre hier, glaube ich, nicht richtig. Ich misstraue diesen Begriff ohnehin. Es ist in jedem Fall Literatur, sobald man etwas aufschreibt, weil die Gesetze der Literatur regieren. Und man marschiert dann eben von diesen authentischen Ausgangspunkten über die literarischen Mittel ins Erfinden hinein und bis ins Fantastische hinein. Das ist ja das Schöne an der Literatur, dass es das eben geben darf.
Sie leben, Herr Seiler, seit vielen Jahren in Schweden und Sie kommen regelmäßig nach Wilhelmshorst in Potsdam-Mittelmark ins Peter-Huchel-Haus, das Sie leiten und das Sie Lyriker und Schriftstellerinnen einladen zu Lesungen und Gesprächen. Es gibt auch Ausstellungen dort. Es ist gut, dieses feste Zuhause zu behalten, zumal es ja auch eine besondere Geschichte hat.
Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Letzten Endes ist das auch eine Art Hafen für mich, obwohl ich ja eben pendle zwischen Stockholm und Wilhelmshorst. Das sind für mich zwei Heimatorte inzwischen über diese lange Zeit, die ich das jetzt schon mache. Und dieses Huchelhaus, das ist mir ans Herz gewachsen. Ich mache ja da die Veranstaltung, mache das sehr gern, jetzt 25 Jahre lang schon. Und der Autor selbst, also Huchel, ist mir natürlich auch nah. Im Grunde schon viel länger nah, als ich dieses Haus betreiben darf. Durch viele Zufälle eben war ich schon ein früher Leser von Peter Huchel, als das eben noch gar nicht abzusehen war. Und das ist ein wichtiger Teil meines Lebens, kurz gesagt, obwohl das natürlich auch nicht ganz unproblematisch ist, an einem Ort zu wohnen, der schon einmal in einer Landschaft zu wohnen, die schon einmal Ausgangslage für ein großes poetisches Werk war. Also wie in Huchels Fall, also da kann man schon auf die Idee kommen, in eine quasi epigonale Situation hineinzugeraten. Aber das ist eben auch ein schöner Stoff, den man sich nicht entgehen lässt. Darüber habe ich mal geschrieben.
2021 ist Ihr letzter Gedichtband bei Suhrkamp erschienen, Schrift für blinde Riesen. Erscheinen demnächst neue Gedichte oder neue Prosa?
Also in Arbeit ist die Prosa. Und mehr kann man eigentlich jetzt gar nicht dazu sagen. Das darf man auch nicht. Und mal schauen. Ich hoffe, dass es gelingt.
Garantiert. Am 4. November wird dem Lyriker, Erzähler und Essayisten Lutz Seiler im Staatstheater Darmstadt der Georg-Büchner-Preis 2023 verliehen. Gratuliert haben wir schon heute. Am Festtag sind wir dann wieder dabei. Ihnen, Herr Seiler, noch einen guten, schönen Abend.
Ja, ich danke Ihnen. Ihnen auch.